Wir haben jetzt den letzten Abend, das heißt, wir haben keinen Abend mehr über Medien, aber eben Medien in Konkurrenz zum Wort Gottes und das beste Mittel, das wir überhaupt haben, um Sieg zu bekommen über das, was uns von den Medien so sehr zieht, ist, dass wir einen Geschmack bekommen vom Wort Gottes. Wenn wir wirklich begeistert sind vom Wort Gottes, dann wird anderes verblassen. Und jetzt ist es die Frage, wie bekommt man Freude an der Bibel? Ich habe darüber nachgedacht, eigentlich auf die gleiche Weise, wie man an Gott Freude bekommt. Denn Gott und die Bibel, Gott und sein Reden kann man ja nicht trennen. Genauso wie ich meine Frau und das Reden meiner Frau nicht trennen kann, oder? Das geht nicht, ja. Das gehört zusammen, das ist ein Ganzes. Und Gott und sein Reden kann man nicht trennen. Frage also, wie bekommt man Freude an Gott? Nun, die Sache ist nicht so schwierig. Wenn Gott die schönste und herrlichste Person des Universums ist, dann bekommt man Freude an Gott, indem man ihm den ersten Platz gibt. Den Platz, der ihm gebührt. Und indem man ihn besser kennenlernt, indem man Zeit mit ihm verbringt, weil dann lernt man ihn besser kennen. Das Gleiche also machen wir mit dem Wort Gottes, wir geben dem Wort Gottes den ersten Platz im Leben, den zentralen Platz. Wir schauen, dass wir das Wort Gottes besser kennenlernen und wir verbringen Zeit mit dem Wort Gottes, dann wird die Freude an der Bibel wachsen. Das Wort Gottes hat in Israel den zentralen Platz gehabt. Wo war das? Also zum Beispiel auf der Wüstenwanderung, da war das Volk Gottes unterwegs und wenn sie sich gelagert haben, gab es eine Lagerordnung, da waren drei Stämme im Norden, drei Stämme im Süden, drei Stämme im Westen, drei Stämme im Osten und in der Mitte war die Stiftshütte. Und in der Stiftshütte, da war die Mitte der Stiftshütte, war das Allerheiligste. Das war das Zentrum der Stiftshütte, das war der heilige Platz. Und in der Mitte des Allerheiligsten war die Bundeslade. Und mitten in der Bundeslade lag das Wort Gottes, das Gesetz Gottes. Das heißt, die Tafeln des Gesetzes. Später hat man auch eine Abschrift des Gesetzes, scheint es, dort im Tempel platziert. Also tatsächlich war das Wort Gottes bei den Israeliten im Zentrum vom Zentrum vom Zentrum. Wenn sie unterwegs waren und wenn sie dann, als dann der Tempel gebaut wurde, genauso. Das Wort Gottes hat total den zentralen Platz gehabt. Jemand hat mal gesagt, Gold liegt nicht auf der Straße, sondern Gott hat die Welt so geschaffen, dass es die Bodenschätze im Verborgenen liegen und wir müssen graben, wir müssen nach Edelsteinen suchen. Wir sind einmal im Havachtal gewesen, ich kann mich noch gut erinnern, das war im Mai, da war noch Schnee oben und da sind wir Smaragde suchen gegangen, hoch oben und haben dort übernachtet. In einem Zelt in der eisigen Kälte und wir wollten da in den Tunnel, wo die Smaragde zu finden sind. Und wir haben dann Smaragde gefunden, aber es waren ganz wenig, aber wir haben Smaragde gefunden. Es hat was gekostet, Smaragde zu holen. Und wir müssen graben, ohne Fleiß kein Preis. Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen, heißt es in der Bibel. Geistlich trifft es auch zu, wer nicht geistlich arbeiten will, bekommt nichts zu essen. Das heißt, Gott will, dass wir fleißig sind. Ich möchte am Anfang möchte ich jetzt stellen den Psalm 119, einige Verse. Lesen wir Psalm 119, Vers, ist ja interessant, Psalm 119 ist ein ganz besonderer Psalm. Der hat 176 Verse, das ist 8 mal 22. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und immer 8 Verse beginnen mit einem Buchstaben des Alphabets. Also die ersten 8 Verse beginnen mit A, die zweiten 8 Verse mit B, die dritten 8 Verse mit G, Gimel, also das wäre unser C und so weiter. So geht es dann bis zum letzten Buchstaben. Und fast jeder Vers im Psalm 119 handelt vom Wort Gottes. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Ausnahmen. Sonst haben wir immer Aussagen über das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird dort genannt, die Weisung oder die Tora, das Gesetz, Zeugnis, die Vorschrift, die Satzung, das Gebot, das Wort und die Verordnung. Also sind nur Synonyme oder also sehr ähnliche Begriffe für Wort, für das Wort Gottes. Und in diesem Psalm 119 möchte ich jetzt einige Verse lesen. Vers 14. Am Wege deiner Zeugnisse freue ich mich, wie über jegliches Wohlbehagen. Am Wege deiner Zeugnisse freue ich mich, wie über jegliches Wohlbehagen. Man merkt hier, es ist ein fröhlicher Mensch, der das schreibt. Und der hat Freude gefunden. Vers 16. An deinen Satzungen habe ich meine Wonne. Dein Wort will ich nicht vergessen. Vers 24. Auch sind deine Zeugnisse meine Wonne. Meine Ratgeber sind sie. Vers 35. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote. Denn an ihm, auf diesem Pfad, habe ich Lust. Vers 47. Ich habe meine Wonne an deinen Geboten, die ich liebe. Und ich will aufheben meine Hände zu deinen Geboten, die ich liebe, und nachsinnen über deine Satzungen. Oder der Vers 70. Stumpf wie Fett ist ihr Herz und so weiter. Ich habe Wonne an deiner Weisung, also an deiner Tora, an deinem Gesetz. Das Wort Tora heißt Weisung, die Weisung Gottes, wird oft mit Gesetz einfach übersetzt. Vers 77, lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn deine Weisung, dein Gesetz ist meine Wonne. Vers 92, wäre nicht deine Weisung meine Wonne gewesen, wäre ich umgekommen in meinem Elend. Also wäre nicht dein Gesetz, deine Tora, meine Wonne gewesen, wäre ich umgekommen in meinem Elend. Vers 97, wie liebe ich deine Weisung. Sie ist mein Sinnen, mein Nachdenken, den ganzen Tag. Vers 103, wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Munde. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Vers 111, deine Zeugnisse sind mein Erbteil für ewig. Ja, sie sind meines Herzens Frohlocken. Vers 113, die Doppelherzigen, die hasse ich, aber deine Weisung liebe ich. Vers 119, wie Schlacken räumst du alle Ehrfurchtslosen von der Erde hinweg, darum liebe ich deine Zeugnisse. Vers 127, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes Gold, also Feingold. Vers 140, wohlgeläutert ist dein Wort und dein Knecht liebt es. Vers 143, Angst und Bedrängnis haben mich erreicht, deine Gebote sind meine Wonne. Oder dann weiter unten. Vers 159, siehe her, ich liebe deine Vorschriften. Belebe mich nach deiner Gnade, Herr. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Verordnung deiner Gerechtigkeit währt ewiglich. Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Lüge hasse und verabscheue ich, deine Weisung liebe ich. 165, großen Frieden haben die, die deine Weisung lieben, und für sie gibt es kein Fallen. Vers 167, meine Seele hält deine Zeugnisse und ich liebe sie sehr. Und 174, ich sehne mich nach deinem Heil, Herr, und deine Weisung, dein Gesetz ist meine Wonne. Meine Seele soll leben, damit ich dich preise. Und so weiter. Man sieht hier, da ist, also dieser Mann, der Psalmist hier, hat eine große Freude am Wort Gottes. Und wir wollen ja, ganz praktisch, wir wollen ja Freude kriegen an der Bibel. Und es ist jetzt so, manche Leute, die lesen die Bibel und dann schlagen sie zu und sagen, ja, heute hat das Wort Gottes nicht zu mir geredet, und dann gehen Sie an die Arbeit. Das ist aber ein Missverständnis. Gott redet immer. Gott redet immer. Warum? Weil das, was Gott geredet hat, das ist sein Wort. Das ist sein Reden. Und wenn es sein Reden ist, dann ist es geredet. Also ich sage auch nicht zu meiner Frau, rede durch dein Wort zu mir. Was heißt das? Wenn ihr Wort ist ja ihr Reden. Sie kann nicht durch ihr Wort zu mir reden. Wenn sie was geredet hat oder wenn sie mir was geschrieben hat oder wenn sie mir eine Botschaft vermittelt hat, dann ist das ihr Reden. Und wenn Gott uns eine Botschaft übermittelt hat, die haben wir schriftlich, dann ist das sein Reden. Also eigentlich ist es nicht richtig, wenn wir sagen, Herr, rede du zu mir, sondern vielleicht ist es besser, wenn wir beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, oder die Ohren, dass ich höre, oder hilf mir, dass ich mich konzentrieren kann über das, was du geredet hast, dass ich das aufnehmen kann, oder dass ich verstehen kann, oder dass ich anfange zu schätzen, was du sagst. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Wort, und dann wird das Wort uns mehr und mehr vertraut. Und wenn es uns vertraut wird, dann wird es uns unsere Nahrung, und es ist nicht jedes Mal, dass wir ein Hocherlebnis haben müssen, ein gewaltiges Gefühlserlebnis haben müssen, wenn wir die Bibel lesen, aber je mehr wir uns mit Gottes Wort befassen, desto innerlich gefestigter werden wir und desto mehr lernen wir Gott selber kennen. Eigentlich ist es ja nicht so, dass wir zwei Gegenstände haben, Gott und sein Wort, das ist eigentlich eins. Das ist eins und dasselbe. Das heißt, es geht darum, wenn ich die Bibel lese, dann lese ich auch Gott. Wenn ich die Bibel kennenlerne, lerne ich Gott kennen. Und wenn ich die Bibel liebe, dann liebe ich Gott. Und wenn ich die Bibel nicht lese und die Bibel nicht liebe, dann ist es auch klar, dass es mir mit Gott so geht. Und ich habe festgestellt, es ist immer wieder wichtig, dass wir erfrischt werden müssen. Das betet der Psalmist mehrere Male in diesem Psalm 119. Wir wissen nicht einmal, von wem dieser Psalm ist, es steht nicht da, von wem. Aber dieser Schreiber dieses Psalmes hat unter Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben und immer wieder schreibt er, belebe mich nach deinem Wort. Solche ähnliche, zum Beispiel in Vers 25. Am Staub klebt meine Seele, belebe mich nach deinem Wort. Das heißt, belebe mich so, wie du es gesagt hast, wie du es uns versprochen hast, wenn wir zu dir beten. Oder Vers 37, wende meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen, belebe mich in deinen Wegen. Vers 40, belebe mich in deiner Gerechtigkeit. Oder Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt hat. Immer wieder finden wir solche Aussagen. Wir brauchen also ständig Erfrischung und wir brauchen ständig, dass Gott uns die Augen öffnet für sich, für sein Wesen, für seine Art. Und es gibt sehr, sehr viel zu entdecken in der Bibel. Und das braucht aber Zeit, das braucht Nachdenken. Ich habe mir einige Dinge notiert hier, was mir helfen kann. Vielleicht hilft es euch auch. Und da möchte ich einige Beispiele noch bringen aus der Bibel. Also das Erste ist ganz sicher, dass wir Menschen werden müssen, die viel in der Bibel lesen. Wir müssen nicht viel die Zeitung lesen. Wir müssen nicht viel irgendwelche anderen Bücher lesen oder Romane lesen. Aber das ist ganz wichtig für unser geistliches Leben, dass wir viel in der Bibel lesen. Und man braucht gar nicht so lange. Man braucht gar nicht so viel Zeit. Zum Nachdenken braucht man Zeit. Zum Lesen an und für sich braucht man gar nicht so viel Zeit. Vor allem, wenn man viel liest. Denn je mehr man liest, desto vertrauter wird man mit dem Text. Oder wenn du zum Beispiel den Psalm 119 zehnmal gelesen hast, dann beim zehnten Mal liest du ihn schneller als beim ersten Mal. Das ist automatisch, weil er dir vertrauter ist. Also zum Lesen an und für sich braucht man nicht unbedingt so viel Zeit. Wir können übrigens auch anhören, den Text. Also ich habe festgestellt, es ist eine große Hilfe für mich, wenn ich am Morgen meine 10 bis 15 bis 20 Minuten Turnübungen machen muss, dann lasse ich nebenbei die Bibel laufen auf MP3. Und das ist gut zur zur Auffrischung. Es ist nicht gut zum Nachdenken, ich habe keine Zeit zum Nachdenken, aber zur Auffrischung des Textes ist es gut. Vor allem die Texte, die ich schon kenne. Wenn ich den Epheserbrief laufen lasse, ich kenne den Epheserbrief, und wenn ich ihn, den haben wir mal auswendig gelernt, und wenn ich ihn jetzt laufen lasse, als Tonband, dann ist mir der viel gegenwärtiger noch. Ja? Und also viel lesen. Der Herr Jesus Christus hat mal gesagt, zu den Schriftgelehrten, habt ihr nicht gelesen? Viermal sagt er zu ihnen, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Also an verschiedenen Stellen, Matthäus 21. Und einmal sagt er zu ihnen, ihr kennt die Schrift nicht. Zu den Schriftgelehrten, das waren die Fachmänner, die ihr Leben damit verbracht haben, die Bibel zu lesen, sagt er, ihr kennt die Schrift gar nicht. Und die Kraft Gottes auch nicht. Und das heißt, dass es natürlich mehr braucht, als nur die Schrift auswendig zu lernen. Es braucht ein Verständnis. Es braucht, dass der Herr uns die Augen öffnet, dass der Herr uns in gewisse Dinge hineinführt. Das heißt, wir beten dann, Herr, nimm uns jetzt an der Hand und bring uns hinein in dein Wort, denn dein Wort bist du selber. Und jetzt möchte ich von dir selber lernen. Und dann ist es wichtig, dass man nach Herzenslust liest. So richtig nach Freude. Wenn du willst, wenn du gern liest und du möchtest gern mit Farben deine Bibel anstreichen, dann streich die Bibel mit Farben an. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln ich mit Farben angestrichen habe. Also ich denke, es wird wohl bei 10 Bibeln sein. Ich habe immer wieder dann eine neue Bibel gekauft und habe wieder mit Farben angestrichen. Und das Neue Testament jetzt, hat mir ein Bruder eine große Hausbibel geschenkt. Gar nicht lang her, im Dezember. Die ist so riesengroß, die ist so angenehm zum Lesen. Allerdings alte Schrift, so eine alte Schlachterübersetzung mit gotischer Schrift, aber so herrlich angenehm zum Lesen. Und alles, die Seiten sind so angenehm dick, dass man sogar noch reinschreiben kann. Das sind ganz normales 80 Gramm Papier. Das hat er einfach kopiert, vergrößert und kopiert und dann binden lassen. Und das hat er mir geschenkt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe mich dann dran gemacht, gesagt, so, das wird wieder eine Malbibel. Und da habe ich natürlich mein System, meine Farben, und ich habe schon gemerkt, wenn man die Bibel anmalt, dann muss man aufpassen, dass man nicht zu viel malt, denn meine ersten Bibeln, die ich angemalt habe, die waren dann so voller Farben, dass ich jeglichen Überblick verloren habe. Das heißt also, das bringt es dann auch nicht. Aber wenn ich so viele Farben habe, dass man noch irgendwie erkennt, aha, da ist irgendwie ein System dahinter, zum Beispiel, das habe ich jetzt sehr perfekt für meine Augen perfekt gemacht, sind so viele Farben, dass es noch ein Überblick ist. Bei den Psalmen habe ich bei jedem Psalm den Zentrumspsalm besonders gekennzeichnet, weil es gibt nämlich bei den Psalmen gibt es immer ein Zentrum. Eigentlich bei jedem Psalm. Es gibt ein paar Psalme, da gibt es zwei Zentren, zum Beispiel Psalm 73. Aber die meisten Psalmen haben ein Zentrum, ziemlich in der Mitte. Und die Hebräer, die haben ja eine eigene Art der Dichtkunst. Ich habe ja mal das Buch der Psalmen übersetzt, und als ich das gemacht habe, habe ich mich sehr damit beschäftigt und habe dann auch was gelesen darüber und habe viel Hilfe bekommen dabei. Die zählen, die Hebräer, wenn sie ein Gedicht schreiben, die haben nicht so Reime wie wir, sondern die haben entweder Anfangsreime, also mit A, mit dem Alphabet beginnen sie einfach A, B, C. Es gibt zum Beispiel einige Psalme, Psalm 9 und Psalm 10, beginnt jede Zeile mit einem Buchstaben des Alphabets. Erste Zeile mit A, zweite Zeile mit B, dritte, dann geht es durch. Psalm 9 und 10 zusammen, ja, die gehören irgendwie zusammen. Und es gibt einige solche, Psalm 25 ebenso und Psalm 37, glaube ich, ist auch so einer. Jedenfalls, solche alphabetische Psalmen gibt es, aber noch mehr, die haben auch die Wörter gezählt. Das ist im Hebräischen ganz einfach, weil die Hebräer brauchen viel weniger Wörter als wir. Wir Deutsche brauchen, oder Englische auch, wir brauchen viel mehr Wörter. Der Hebräer, zum Beispiel der Psalm 1, Vers 1, selig ist der Mann, da brauchen wir 4 Wörter. Und der Hebräer sagt, Ashrei Ha'ish. Ashrei heißt selig und Ha'ish ist der Mann. Und der braucht nur 2 Wörter. Ja, selig ist der Mann. Und, und manchmal sind es sogar noch weniger Wörter, also noch weniger als die Hälfte. Und dann kann der Hebräer sehr schnell sehen, aha, da ist eine Gruppe von 9 Wörtern, da ist eine Gruppe von 10 Wörtern, also eine Gruppe von nur 5 Wörtern oder 4 Wörtern. Und so kann man sehr schnell sehen, wie viele Wörter da verwendet werden. Und man kann sehr schnell die Wörter zählen. Und der Hebräer, der, ich sage ein Beispiel. Im Psalm 23, den kennen wir alle sehr gut, das ist dieses Beispiel gefällt mir, eines der schönsten Beispiele. Der Psalm 23 ist ja ein Kunstwerk, ein hebräisches Kunstwerk, das man nur so staunt. Nicht nur die deutsche Übersetzung, auch das Hebräische selber. Und der ist so aufgebaut, dass insgesamt sind es 55 Wörter und in der Mitte, genau in der Mitte, stehen 3 Wörter. Und die sind eingerahmt von 26 Wörtern vorne und 26 Wörtern hinten. Und die 26, die ist nicht von ungefähr, denn die 26 ist für den Hebräer eine ganz besondere Zahl. Was ist 26? 26 ist die Zahl Jahwehs. Jahweh, J, das hat den Zahlenwert 10, das ist an 10. Stelle. Ja, H hat den Zahlenwert 5. Jach, und dann kommt dieses W, das hat den Zahlenwert 6, und dann kommt nochmal das H, das hat den Zahlenwert 5. Also wir haben 10 plus 5 plus 6 plus 5. Gibt wie viel? 26. Und der Zahlenwert von Jahwe ist 26. Und jetzt verwendet er 26 Wörter, und dann schreibt er einen Mittelsatz, und dann verwendet er nochmal 26 Wörter. Und was ist der Mittelsatz? Das ist das Kostbarste. Der Mittelsatz heißt, denn du bist bei mir. Das ist in Vers 4, genau in der Mitte. Denn du bist bei mir. Und dieses Du, dieser Satz, denn du bist bei mir, heißt, ist im Deutschen 4 Wörter, 5. Im Deutschen 5 Wörter, im Hebräischen sind es 3 Wörter. Ki, ata, imadi. Und diese 3 Wörter, die haben wieder ein Zentrum. Das Zentrum von diesen 3 ist Ata, das heißt Du. Das heißt, das Du, wenn er den Herrn hier anspricht, Du, steht eben genau in der Mitte vom ganzen Psalm. Und dieser Du bist bei mir, sagt er in der Mitte. Und dann drückt er das aus, dass Gott bei mir ist, drückt er so aus, dass er 26 Wörter vorne hat und 26 Wörter hinten. Das heißt, Yahweh wird dargestellt mit 26 Wörtern, der vorne steht, Jahwe mit 26 Wörtern, der hinter steht, und in der Mitte steht, du bist bei mir. Also du bist nicht nur rundherum, vor mir und hinter mir, du bist bei mir, genau in der Mitte auch noch. Du bist bei mir. Und das drückt er noch aus, indem er das Wort Jahwe verwendet er nur 2-mal in dem ganzen Psalm. Und wo? Ganz vorne und ganz hinten. Der Herr ist mein Hirte, Jahwe ist mein Hirte, so beginnt der Psalm. Und enden würde, also fast ganz hinter, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, im Hause Jahwehs. Und dann ist das vorletzte Wort, ist Jahweh. Und das erste Wort ist Jahweh. Also er drückt es aus mit Wörtern, er drückt es aus mit Zahlen. Und er in der Mitte hat er das Zentrum der Aussage überhaupt, denn du bist bei mir. Jetzt weiß ich, warum mir nichts mangelt und warum ich kein Übel fürchte und warum ich getröstet bin. Du bist bei mir. Das ist also der unterstreicht es durch die ganze Dichtkunst. Das wird also, das kann man dann sichtbar machen, wenn man das jetzt aufschreiben würde, kann man das so aufschreiben. Man schreibt es auf in Zeilen, in Halbzeilen. Eigentlich sind die Zeilen Halbverse, und dann kann man die Halbverse aufschreiben, dass es so dann genau tatsächlich so dann dasteht, dass diese Mittelzeile, diese 3 Wörter, stehen dann genau in der Mitte des Psalms. Und ich habe das versucht in der Übersetzung, die ich mit Herbert Janssen gemacht habe, haben wir das versucht auch dann so darzustellen. Da haben wir, wie viele Zeilen sind das jetzt? Steht da jetzt nicht da? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeilen vorne, dann kommt diese 10. Zeile, denn du bist bei mir, und dann noch einmal 9 Zeilen hinten. Also auch mit Zeilen kann man, und zwar sind es, die Zeilen sind nicht willkürlich, die Zeilen sind nach den hebräischen Trennern. Das Hebräische hat so Trenner im Vers, die haben so Zeichen drinnen. Also die Masoreten, die haben diese Trenner gemacht. Die Urschriften, die haben das nicht. Aber die Masoreten haben das ja, das waren im 8. Jahrhundert nach Christus Juden, die den ganzen hebräischen Text vokalisiert haben, das heißt mit A, E, I, O, U versehen, weil die Hebräischen haben nur Konsonanten. Also, und die haben das also mit Vokalen versehen. Und dann haben sie, also es sind Punkte und Striche einfach unter die Konsonanten geschrieben, und dann haben sie noch Trenner und Verbinder, das sind so Zeichen eingefügt, damit man weiß, welche Gruppen gehören zusammen und welche gehören nicht zusammen, welche Wortgruppen. Und so kann man das sehr schön dann auch aufschreiben, wie in ein Gedicht, wenn man das, kann man das dann darstellen. Und dann denkst du dir, Mensch, so schön, das ist nicht nur inhaltlich schön, das ist auch formell schön. So kostbar ist das Wort Gottes. Zum Beispiel im Psalm 19, da ist ja die Rede von den 10 Geboten, oder? Psalm 19. Und was macht er, um die 10 Gebote darzustellen, formell? Das sind diese Verse 8, Psalm 19, Vers 8, 9 und 10. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stellt die Seele wieder her. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Verordnungen des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Das sind drei Verse. Jeder Vers besteht aus 4 Aussagen. Das haben wir jetzt gemerkt, wie ich gelesen habe, oder? 3 Verse, jeder Vers hat 4 Aussagen, aber jeder Vers hat 10 Wörter. Warum 10 Wörter? Ja, weil die 10 Gebote sollen dargestellt werden, oder? In jedem Vers. Vers 8, 10 Wörter. Vers 9, 10 Wörter. Vers 10, 10 Wörter. Und das ist das Zentrum von dem Psalm 19. Wenn man den Psalm 19 durchzählt mit Wörtern und mit Zeilen, kommt man genau auf dieses Zentrum hin. Vers 8, 9 und 10. Das Wort Gottes steht im Zentrum dieses Psalms und das ist dargestellt durch 3 mal 10 Wörter. Formell, wunderschön gemacht, das ist Dichtkunst, hebräische Dichtkunst. Das sage ich jetzt nur, das kann man natürlich nicht im Deutschen nicht so nachahmen, denn im Deutschen haben wir viel mehr Wörter als im Hebräischen. Aber im Hebräischen, man muss das dazu sagen, damit man die Schönheit der hebräischen Psalmen noch mehr schätzt. Aber wo war ich eigentlich beim Thema viel Bibel lesen? Nach Herzenslust, das war unser Thema, nach Herzenslust Bibel lesen. Das heißt, so die Bibel lesen, wie es mir richtig Freude macht. Nicht, jetzt muss ich meine 10 Kapitel lesen heute. Das ist nicht gut. Ich habe das lange Zeit so gemacht, ich habe meine 10 Kapitel oder 5 Kapitel oder 4 Kapitel oder 4 Seiten oder ich habe alles Mögliche durchprobiert und dass man so im Jahr einmal durch die Bibel kommt, wenn man jeden Tag 4 Seiten liest, kommt man ziemlich genau durch. Das ist wunderbar, kann man machen, aber dann, wenn du es nur liest, damit du deine Seiten gelesen hast, was hast du davon? Na, ich habe meine Seiten gelesen, immerhin. Ich kann am Ende des Jahres sagen, ich habe meine Bibel gelesen, aber vielleicht habe ich nur das. Das wäre dann sehr schade. Das heißt, ich muss so lesen, dass ich richtig einen Gewinn habe. Und einen Gewinn habe ich nur, wenn ich innerlich mich so schon richtig freue. Heute gehe ich an Offenbarung. Ja. Mir ist einmal so gegangen, meine Offenbarung habe ich so oft gelesen, dass ich es nicht zählen kann, weil ich habe mich sehr viel befasst mit der Offenbarung, weil mich das so interessiert hat. Und ich habe mich so viele Fehler gemacht und so weiter. Aber immer wieder habe ich die Offenbarung gelesen. Und aber einmal ist mir so gegangen, da habe ich was. Ich wollte eigentlich nur was nachschauen. Und dann lese ich und dann habe ich gemerkt, ich habe 12 Kapitel gelesen, aber ich habe nicht vorgehabt, 12 Kapitel zu lesen in der Offenbarung. Das war, ich habe was gesucht und irgendein Thema hat mich gepackt und dann habe ich gesagt, dem Thema bin ich jetzt nachgegangen und habe das dann so gelesen. Oder schneid dir Bibeln aus oder druck das von mir aus mit dem Computer aus und auf ein Blatt und dann leg dir das ganze Buch der Offenbarung, das ist ungefähr so groß, wenn man es ausdruckt, so kann man sich das ganze Buch der Offenbarung vor sich hinlegen und dann hat man das Ganze auf einen Blick und dann kann man es so durchlesen und kann man Sachen, Themen thematisch anzeichnen. Das ist so interessant, Vielleicht sagt man, das schaffe ich nicht, ich hab nicht eine Stunde Zeit. Na gut, man kann ja mal anfangen, eine Viertelstunde, und morgen eine Viertelstunde, übermorgen, oder am Morgen eine Viertelstunde, zu Mittag eine Viertelstunde, am Abend eine Viertelstunde. Und wenn man das dreimal macht, dann ist man schon durch die Offenbarung. Das ist so eine, also bei mir, ich habe immer wieder solche Faltblätter gemacht, oder? Das biblische Buch auf A4-Seitenhöhe mit zwei Spalten pro Seite. Dann habe ich die Blätter aneinander geklebt. Meine Frau, die weiß, kann ein Lied davon singen, ich habe immer wieder solche Sachen gemacht. Und dann habe ich das jeweils so gefalten, oder? Dass ich dann also eine Spalte habe, Ziehharmonika mal gemacht aus dem biblischen Buch. Und dann kann man das sogar so falten, dass man gewisse Sachen nebeneinander hat, oder? So wie man es gerade haben möchte. Oder man macht das Ganze auf. Das ist eine sehr schöne Art, ist übrigens ganz biblisch, weil die früher haben es Buchrollen gehabt, haben sie auseinandergerollt und haben auf diese Weise auch ziemlich viel vor sich gehabt. Ist auch in Spalten geschrieben gewesen, aber gerollt. Ja, man kann es ja machen, wenn man will, kann man auch rollen. Jedenfalls hat man das Ganze vor sich. Manchmal hat mir das gestört, dass die Versabteilungen, die Fußnoten, da habe ich das alles rausgelöscht. Mit dem Computer kann man das alles rauslöschen. Habe ich mir gesagt, jetzt lese ich mal Johannes Evangelium ohne jeglichen Vers und Kapitel dazwischen. Da ist keine Ziffern und keine Fußnoten dazwischen, nur den Text. Das war angenehm, richtig. Das war eine neue Erfahrung. Jedenfalls lesen so richtig nach Herzenslust. Und der Herr führt uns, nimmt uns an der Hand und führt uns hinein und sagt, komm, ich zeige dir jetzt mal die Schätze. Ich glaube, das Johannesevangelium, ich glaube, ist das Evangelium, überhaupt das biblische Buch, worüber ich am meisten gepredigt habe und mit Menschen gelesen habe und darin geforscht habe. Das ist mir so ein Koststück geworden. Und ich habe gemerkt, wenn man viel drinnen ist in einem biblischen Buch, dann wird es einem ganz, ganz kostbar. Dann erkennt man Dinge. Einmal waren wir auf Urlaub, ich kann mich gut erinnern, in der Schweiz, da habe ich mir das Markus-Evangelium so mitgenommen. Ich habe das schon das habe ich irgendwo aufbewahrt, ich habe das alles schon vorbereitet gehabt, aber ich habe nie die Zeit gehabt, das Markus-Evangelium so richtig zu studieren. Und dann nahm ich mir das Markus-Evangelium mit so großen Blättern, wo ich dann all diese Texte irgendwie so aufgeteilt habe, dass es übersichtlich ist. Es waren mehrere Blätter. Und ich kann mich erinnern, jeden Morgen, während die anderen noch geschlafen haben, bin ich da beim Markus-Evangelium gesessen. Das war so schön, eine ganze Woche, jeden Morgen Markus-Evangelium. Und der Herr hat einige Dinge gezeigt. Ich habe mir gedacht, da muss doch eine Struktur drinnen sein in dem Markus-Evangelium. Da muss doch irgendwelche Verbindungen sein. Und da müssen doch irgendwelche Parallelen sein. Und mit der Zeit hat es das eine zu andere gegeben. Und ich dachte, Mensch, das ist ja... lehrmäßig so schön aufgebaut. Und die eine Geschichte und die andere Geschichte, die stehen einander gegenüber. Da kommen die Jünger und fragen, na wie war das? Da kommt der Herr Jesus zu einem und dann sagt er zu einem, der blind ist. Und der Blinde schreit zum Herrn Jesus, der Bartimäus. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm, was willst du, dass ich dir tue? Was wünschst du, dass ich dir tue? Und dann lese ich weiter, dann kommt die nächste Geschichte, kommt die Mutter von zwei Aposteln zum Herrn Jesus und der Herr Jesus fragt sie und sie sagt, wir haben eine Bitte an dich. Und dann fragt er, was wünscht ihr, dass ich euch tue? Und das steht genauso nebeneinander. Da ist ein Blinder, der sagt, der ruft, David, Sohn Davids, Sohn Davids, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und da kommt eine Mutter mit ihren stolzen Kindern und sagt, wir möchten mit dir reden. Und wir möchten eine Bitte. Da ist einer, der schreit, der hat eine Bitte, eine große Not. Und der Herr sagt, was wünschst du, dass ich dir tue? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Da kommt eine stolze Mutter, die will, dass ihre Kinder im Königreich links und rechts neben Jesus sitzen. Der Herr Jesus sagt ganz freundlich, was wünscht ihr, dass ich euch tue? Das steht so gerade so nebeneinander im Markus-Evangelium. Ich denke mir, das habe ich immer überlesen. Dann denkst du, Mensch, was für Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Und der Herr, der sagt, eine sagt, Herr, dass ich wieder sehen kann. Und die anderen sagen, Herr, dass wir den besten Platz im Himmel haben. Kannst du dir vorstellen, oder? Und der Herr sagt, ich bin da. Die einen bekommen ein bisschen andere Botschaft wie der andere. Aber trotzdem, man kann hier was lernen, wie der Herr umgeht mit diesen Menschen. Und beide liebt er. Beide liebt er genau. Die einen, die so stolz sind und die anderen, der so blind ist und hilflos ist. Plötzlich findest du ein Goldstück ein Edelstein. Der liegt aber nicht auf der Straße, den kriegst du durch Graben und Suchen und dann wird es so kostbar. Viel lesen, nach Herzenslust lesen. Jemand sagt, man kann Gottes Wort lesen, ohne es zu verstehen, aber man kann es nicht verstehen, ohne es zu lesen. Also bitte, wir müssen sowieso lesen. Wir können es nicht verstehen, ohne es zu lesen. Was tun, wenn ich es nicht verstehe? Wenn ich es nicht versteht, nochmal lesen. Ja, und wenn ich es wieder nicht verstehe, nochmal lesen. Ein bisschen, vielleicht einen größeren Zusammenhang lesen. Und wenn ich es immer noch nicht verstehe, alles andere in der Bibel lesen und zum Schluss wieder auf die Stelle zurückkommen und nochmal lesen. Warum? Weil dann mehr Kontext, mehr Zusammenhang habe. Weil die Bibel erklärt die Bibel. Natürlich kann man immer sofort zu ihrem Bruder rennen und fragen, was heißt das? Oder so einen Kommentar suchen, die allwissenden Kommentare herbeiziehen. Aber es ist viel besser, wenn wir von der Schrift her etwas erkennen. Brüder vor kurzem haben mich gefragt, ich war in einer Gegend und da ging es um Endzeit und irgendwelche Fragen waren da und so weiter. Und ich habe gesagt, Brüder, ich gebe euch nicht Antworten auf eure Fragen. Es ist viel besser, wenn ihr selber, ihr habt jetzt einige Fragen, das ist gut, die Fragen, sie sind richtig, aber ich gebe euch nicht die Antworten. Es ist viel besser, wenn ihr auf diese Fragen die Antworten in der Bibel sucht. Ich gebe euch ein paar Hinweise. Ihr müsst dort anfangen, wo die Klartextaussagen sind. Was der Herr Jesus und was die Apostel im Klartext sagen, dort musst du anfangen. Und dort musst du deine Pfeile einschlagen. Und dann kannst du erst von den klaren Stellen zu den unklaren Stellen gehen. Du kannst nicht umgekehrt bei den unklaren Stellen anfangen und dann alles andere herumgruppieren. Du musst bei dem beginnen, was da draußen steht vor der Tür. Wisst ihr, was da draußen steht vor der Tür? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Genau das müssen wir. Die Lehre der Apostel. Da müssen wir anfangen. Wenn ich was nicht verstehe, was war denn die Lehre der Apostel? Systematische Theologie, das heißt Themen in der Bibel. Da gibt es ja viel Streit unter Christen. Ich muss immer zuerst, was ist die Lehre der Apostel? Ich muss dort anfangen. Was sind die Klartextaussagen der Lehre der Apostel? Ich habe den Brüdern gesagt, ihr müsst das machen. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr eure Pfeiler, was ganz klar ist. Die Sachen, die unklar sind, die lasst es unklar sein, bis mehr Klarheit kommt. Mir hat der Bruder Herbert Janssen einmal gesagt, und ich war so froh, es war in der damaligen Zeit, als ich so durcheinander war und so viele Fragen hatte, hat er gesagt, du machst einen großen Fehler. Du wirst in deinem Studium, in deinem Studium der Bibel, willst du ein System bekommen, ein Lehrsystem, das alle deine Fragen beantwortet. Und du suchst nach einem fertigen Lehrsystem. Du gehst den falschen Weg. Der richtige Weg ist, du musst in die Bibel gehen und von Text zu Text gehen. Und du musst die Texte schauen, die klare Aussagen haben. Und bei diesen Texten musst du bleiben. Und dann habe ich gesagt, Mensch. Und den Rest sagt er, du musst mit Lücken lernen, mit Lücken zu leben. Du musst lernen, die Fragen offen zu lassen, die du einfach noch nicht verstehst, wo du noch nicht eine Antwort hast. Und dann, das war die Lösung für mein Leben dann. Das war die Lösung. Ich war so froh um diesen Rat. Und dann hat er gesagt, du kannst doch nicht bestimmen, wenn du Klarheit bekommst über irgendeine Lehrfrage. Das bestimmt doch der Herr Jesus, wann du Klarheit bekommst. Das heißt nicht, dass du dich auf die faule Haut legen sollst. Du sollst fleißig sein, aber trotzdem, das Licht gibt der Herr zu seiner Zeit, sodass du weiterkommst in deinem Suchen und Fragen über irgendwelche Themen der Bibel. Das war so eine große Hilfe. Und dann macht man Entdeckungen. Und dann wird das Bibellesen so interessant. Man liest die Bibel, man hat irgendeine Frage, man liest die Bibel auf die Frage durch. Und man bekommt Antworten. Das heißt natürlich viel Arbeit. Aber gleichzeitig, während ich die ganze Bibel auf die Frage durchlese, lese ich ja viele Dinge und das bringt mich überhaupt in die Bibel rein. Und es bringt mich in das Denken Gottes hinein. Ich habe heute Vormittag gesagt, Thema Kleidung. Ich habe dann einmal angefragt, was sagt eigentlich die Bibel über dieses Thema? Und das war so eine Hilfe für mich, da hineinzulesen. Es ist gut, das fortlaufende Lesen, und es ist gut, das langsame Lesen mit wenig Text und viel Nachdenken. Es ist beides da, beides braucht man. Wir müssen Texte, wir müssen den großen Zusammenhang lesen, und wir müssen dann auch Zeit nehmen, über einzelne Texte nachzudenken. Mir hat es so viel geholfen, als ich ganz junger Christ war, kaum 20 Jahre alt, 3 Jahre Christ. Ich treffe bei einer Freizeit, Jugendfreizeit, ich glaube, ich war noch nicht 20, bei einer Jugendfreizeit in Kärnten, war mein Grumpendorf, war Bruder, der Alois Wagner. Und ich habe ihn sehr bewundert über seine Bibelkenntnis und seine Disziplin. Ich habe gestaunt, wie der lernt die Bibel auswendig. Um 2 Uhr in der Nacht, als wir ins Bett gegangen sind, bevor er ins Bett gegangen sind, hat er seine Bibelverse noch wiederholt, bevor er ins Bett geht. Ich habe richtig gestaunt, wie der. Wir haben ihn dann bombardiert mit Fragen und dann hat er uns gesagt, ja, zuerst musst du dir mal, wenn du die Bibel studieren willst, musst du dir zuerst einmal einen Überblick verschaffen. Dann sagt er, du musst zuerst einmal die Bibel 3-4 Mal einfach einmal so durchlesen. Dann schaue ich ihn an, wie bitte? Du musst einfach 3-4 Mal einmal vorher einfach mal so durchlesen, ohne zu studieren. Jetzt lese mal 3-mal die Bibel oder 4-mal durch. Verschaff dir einen Überblick und dann kannst du anfangen zu studieren. Aha, habe ich mir gedacht, ach so, man muss die Bibel mehrmals durchlesen. Es gibt Leute, die lesen die Bibel durch, von vorne bis hinten und sagen sie, jetzt bin ich fertig. Ja, was soll ich jetzt lesen? Diese Menschen haben noch nie angefangen, die Bibel zu lesen. Die haben noch nie verstanden, was Bibellesen heißt. Das war ja erst ein Kratzen an der Oberfläche. Also diese Arbeit, die darf jeder Christ tun, jeder Christ, der lesen kann. Es ist nicht gedacht, dass nur die theologischen Lehrer, die ganz, ganz Gescheiten, die sollen die Bibel öfters durchlesen. Wir Einfachen, wir begnügen uns mit einem Vers pro Tag. Das ist nicht so gedacht gewesen. Und deshalb möchte ich sehr, sehr ermutigen. Wir können uns viel Lesen ersparen vom Internet und stattdessen Bibel lesen. Man kann auch, wenn man will, kann man auch die Bibel am Computer lesen und man kann es auch im Internet lesen, wenn man will. Aber es ist viel, viel besser auf dem Papier. Warum? Wenn ich die Bibel am Papier lese, dann habe ich erstens einmal, ich habe immer die gleichen Seiten, diesen Text habe ich, der eine Text ist links und dieser Vers ist da oben, links oben, und der andere Vers, den habe ich da angezeichnet, rechts unten, und das ist Papier, das riecht nach irgendwas und meine Augen begegnen da einer gewissen Farbe und mehreren Farben vielleicht und kann dann was mit Kugelschreiber reinschreiben. Ich merke mir, wo das gewesen ist, auf welcher Seite oder auf welchem Blatt, auf welcher Stelle vom Blatt. Und ich habe dann ein gewisses Bild vor mir und ich habe Materie vor mir. Das ist Papier, das kann man angreifen. Das ist alles wichtig zum Lernen. Ich greife, ich rieche, ich lese mit den Augen, ich habe dann Farben. Ich kann mir es auch vorsprechen. Ein Bruder hat mir gesagt, wenn er Bibel liest, liest er immer so wie die Juden. Also das geht dann so. Der Herr erhöre dich am Tage der Not, der Name des Gottes Jakobs rücke dich in Bord. Die Juden nennen das Murmeln. Und genau dieses Wort verwendet der Psalmist, wenn er schreibt, glücklich ist der Mensch, der über dein Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Dieses Wort für Sinnen, Nachdenken, ist das gleiche Wort wie Murmeln. Warum? Weil die Juden, wenn sie nachdenken, dann denken sie laut nach. Ja? Dann murmeln sie das vor sich hin. Ja? Aber ich habe festgestellt, dass es eine sehr gute Methode ist, laut zu denken. Man kann natürlich nicht überall laut denken. Es tut mir gut. Also mir geht es oft so, ich gehe spazieren und dann bete ich, auch murmelnd oder laut, oder also irgendwie bete ich jedenfalls so, dass meine Ohren das hören, was ich bete. Aber dann denke ich auch über manches nach. Und wenn ich nachdenke, dann rede ich wie vor mir her. Also wenn mich jemand beobachten würde, die würden sagen, na gut, heute nicht mehr. Heute würden sie denken, der hat ein Handy irgendwo im Ohr stecken. Aber früher hätten die gedacht, der ist ein bisschen eigenartig. Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Natürlich lese ich auch die Bibel am Computer, weil ich habe ein gutes Bibelprogramm. Ich muss sogar das lesen, weil ich habe dann verschiedene Bibelübersetzungen untereinander. Aber das ist nur ein Zusatz. Das eigentliche Bibellesen, das brauche ich auf Papier. Ja, das geht nicht anders. Also ich bin immer noch beim ersten Punkt, viel lesen. Ich merke, dass ich das nicht schaffe. Also jetzt einfach einige kürzere Punkte. Betend. Betend lesen heißt nicht, dass man jetzt irgendwie formell ein Gebet formuliert, sondern beten heißt, dass man immer wieder mit dem Herrn gleich spricht darüber. Herr, ich komme jetzt nicht mit. Was hast du jetzt? Ich verstehe diesen Vers nicht. Bitte gib mir jetzt Licht, gib mir Verständnis. Ich komme da nicht, ich steige da nicht durch. Könntest du mir helfen, bitte? Und dann liest man den Text nochmal. Also mit dem Herrn im Gespräch bleiben, wenn wir das Wort lesen. Beten, Vertrauen. Der Herr wird uns das geben, was wir brauchen. Nicht jeder ist ein Lehrer, nicht jeder ist ein Theologe. Aber jeder braucht Gottes Zusagen, Gottes Wort zum Leben. Nicht jeder muss so viel lesen. Es kann sein, dass du heute nur einen Vers liest, aber der eine Vers, den du liest, der ist dir so kostbar. Und du hast ein richtiges Essen gehabt. Der wenig sammelte, der hat genug. Und der viel gesammelte, hatte nicht Überfluss, heißt es bei den Mannersammlern. Aber der Herr gibt uns, was wir brauchen. Aber ich sage nur, wenn wir da reinkommen, dann verblasst das Internet. Dann verblassen die digitalen Medien. Dann tue ich lieber Markus studieren, als mir irgendeinen Film anschauen. Ich habe 2 Stunden Markus studieren, habe ich viel mehr davon, als 2 Stunden Fußball schauen. Aufmerksam und genau lesen. Ich habe oft gemerkt, dass ich nicht genau gelesen habe. Immer wieder komme ich zu dem Punkt und merke, ich habe da drüber gelesen und drüber gelesen und drüber gelesen. Vor kurzem, wie war das? Ich habe so vieles Buch Daniel schon gelesen in meinem Leben, so viel. Und ich habe erst vor kurzem, als ich in Kasachstan war, ist mir etwas klar geworden, dass ich völlig falsch gedacht habe. Daniel Kapitel 2. Ich habe mir oft gedacht, wie ist es mit den Königreichen? Daniel Kapitel 2, es sind so 4 Weltreiche sind da, oder Königreiche sind da aufgeführt. Und ich habe mir immer so meine Gedanken gehabt über die Königreiche. Und dann merke ich, durch den Hinweis von einem Kommentar aus dem 18. oder 19., Anfang des 19. Jahrhunderts, da war ein Hinweis. Und dann habe ich weiter gedacht und dann merke ich, Mensch, Daniel 11 erklärt Daniel 2. So einfach. Gibt es denn das? Ist das so einfach? Das Buch Daniel selber gibt mir die Antwort auf die Fragen. Das war für mich so eine Überraschung, so eine Entdeckung. Und der ganze Zusammenhang, es passt besser in den Zusammenhang, es passt besser in die Geschichte und das Daniel-Buch selber erklärt es. Also das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich merke, die Schrift wird durch die Schrift erklärt. Früher habe ich immer gedacht, die Schrift wird durch die klugen Kommentare erklärt, die irgendwelche Leute mal in der Geschichte geschrieben haben. Nein, die Schrift wird durch die Schrift hauptsächlich erklärt. Ich habe nichts gegen Kommentare, ich gebrauche Kommentare, ich lese viel Kommentare und ich lese verschiedene Kommentare. Aber ich merke, das Beste und Schönste ist immer, wenn ich aus der Schrift selber Entdeckungen mache. Vielleicht habe ich auch falsche Entdeckungen gemacht. Die werden dann später korrigiert. Weil der Herr uns ja als Gemeinschaft hingestellt hat. Wir sind ja nicht alleine. Wir sind eine große Gemeinde, bestehend aus allen Gliedern der Familie Gottes in der ganzen Welt. Und wir können jetzt uns gegenseitig ermuntern und gegenseitig hinweisen. Jedem hat der Herr irgendwas gezeigt. Und wenn wir zusammenkommen, sollten wir viel mehr so sprechen. Du, weißt du, ich habe gerade das und das gelesen und weißt du, was mir groß geworden ist? Das und das und das. Und der andere sagt, ach so? Und, ja, und dann schaut er nach und der eine sagt, ja, aber das kann doch nicht sein. Und dann tut man ein bisschen vielleicht sich gegenseitig korrigieren. Oder man lernt voneinander. Jedenfalls, da gibt es ein gesundes Hin und Wider. Hin und her, Schulter an Schulter, nicht Angesicht gegen Angesicht. Wir sind alle zusammen. Also, genau lesen. Auf gute Übersetzungen achten, bitte. Wir sollten gute Übersetzungen haben. Vergesst die Hoffnung für alle. Vergesst die gute Nachricht. Wenn ich jetzt brutal werde, würde ich sagen, werft sie in den Papierkorb, aber ich bin ja freundlich und sage, stellt sie irgendwo zurück ins Regal. Aber kauft euch gute Übersetzungen. Die Elberfelder Übersetzung ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Übersetzung. Die revidierte Schlacht ist ebenfalls eine gute Übersetzung. Kauft euch genaue Übersetzungen Es gibt Brüder, die haben sich so bemüht, wenn man selber 10 Jahre in der Bibelübersetzungsarbeit mitgeholfen hat, dann schätzt man, was das für Arbeit ist, die sich Brüder da angetan haben. Aber wir brauchen genaue Übersetzungen. Und dann sagt man, ja, aber die sind so schwer, ich verstehe Elberfelder nicht. Und du verstehst es nur einmal nicht, beim ersten Mal lesen. Nachdem du einmal die ganze Bibel durchgelesen hast nach Elberfelder, wirst du dir so leicht tun. Man probiert es mal aus. Wenn du Elberfelder nicht verstehst, lies einmal oder lies zweimal die Elberfelder durch, von 1. Mose bis Offenbarung, wirst sehen, dass du Elberfelder viel besser verstehst. Man gewöhnt sich daran. Und es ist einfach genauer. Und ich möchte nicht was Falsches lesen in meiner Bibel, möchte ich nicht was Falsches stehen haben. Ich möchte etwas stehen haben, so wie es im Urtext oder im Grundtext steht. Dann einige Punkte noch zum Bibellesen. Es gibt 9 Punkte, die kann man sich ganz leicht merken. Jeder wird sich die merken können. 9 Punkte fürs Bibelstudium. Erstens, beten. Zweitens, beten. Drittens, beten. Viertens, lesen. Fünftens, lesen. Sechstens, lesen. Siebtens, Fragen stellen. Achtens, Fragen stellen. Neuntens, Fragen stellen. Genau das ist das Geheimnis. Wir müssen diese Dinge machen, wir müssen zu Gott kommen, wir müssen lesen und wir müssen die Bibel mit Fragen bombardieren. Fragen stellen. Warum steht das da? Und warum steht es gerade hier? Warum sagt das nicht anders? Und was steht denn genau da? Es ist interessante Feststellung, dass man, die Leute reden ja sehr viel über den Antichristus, oder? Also sie sagen Antichristen. Es ist ja gar kein Antichrist. Das ist ja ein Antichristus. Die Engländer haben es richtig, die sagen Antichrist. Und was heißt Antichrist? Das heißt nicht Antichrist, heißt Antichristus. Es ist nämlich gegen Christus, heißt nicht gegen den Christen. Ja? Aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Die Bibel, die Gläubigen reden ja sehr viel über den Antichristen, Antichristus. Und da habe ich mal gefragt, wie oft steht eigentlich in der Bibel vom Antichristus? Dann denkt er, ja. Überall, also im Daniel und die Offenbarung und ja, überall und im Thessalonicher. Wisst ihr, wo steht vom Antichristus? Das steht in 1. Johannes 2, in 1. Johannes 4 und in 2. Johannes Vers 7. An diesen Stellen steht vom Antichristus und sonst steht überhaupt nirgends von Antichristus in der ganzen Bibel. Dann muss ich doch dieses Wort dort, wo es steht, so gebrauchen. Und wo es nicht steht, muss ich das andere Wort gebrauchen. Wenn ich meine, das ist so etwas Ähnliches wie der Antichristus, aber dann brauche ich doch das Wort, was dort steht. Ja? Das hilft mir. Ich muss genau sein und ich muss die Sprache sprechen, die Bibel spricht. Und dann wird es viel, viel besser sein. Warum nennt er das hier so, dort im 1. Johannesbrief, und warum steht dort im Thessalonicher Brief was anderes? Und in der Offenbarung und in Daniel. Ich muss lernen, genau zu denken. Genau zu lesen und mir überlegen und diese Begriffe zu verwenden, die Bibel verwendet. Dann, die Maria hat das Wort in ihren Herzen bewegt, Lukas 2, Vers 19. Im Herzen bewegen, das heißt, man hat sich damit befasst und dann wird unsere Gedanken arbeiten dann weiter. Wir gehen dann spazieren oder wir fahren mit dem Bus in die Arbeit, dann kann ich immer noch, in die Gedanken bin ich immer noch bei dem, was ich gelesen habe in der Bibel und kann, das arbeitet weiter. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, aber ich muss nachdenken. Und was mir hilft, einfach Kugelschreiber, jetzt weiß ich, die Chinesen haben gesagt, Schreiber und Papier ist besser als alles, was man sich merken will sonst. Also geschrieben ist besser als im Kopf gemerkt. Dann hat man einen Zettel mit sich, dann kann man sich da kurz notieren, was man da jetzt gedacht hat oder was man überlegt hat, gemerkt hat, das sollte ich mir merken. Und dann hat man es notiert und das kann man dann ablegen. Ich habe einen Schuber, da kommen die solche Zettel hinein und da habe ich das ist so schön, von 1. Mose bis Offenbarung, kann man das da einordnen. Und dort kommen die Zettel dann hinein. Dann suche ich. Oder wenn ich was mitgeschrieben habe in der Predigt, dann schreibe ich nicht einfach die ganze Predigt mit. Das hilft nicht. Was machst du mit dem, was du mitgeschrieben hast? Das tust du irgendwo aufbewahren, oder? Und dann nach 10 Jahren, was machst du dann damit? Ja, dann wird ausgemistet. Alles weg. Gut, das hat wenigstens geholfen, ich habe es geschrieben. Und beim Schreiben habe ich es mir besser gemerkt, im Kopf. Das ist schon gut. Aber es gibt noch was Besseres. Ich kann, wenn er Predigt ist und er sagt, was Interessantes oder Wichtiges, was ich mir merken will über 1. Mose 1, Vers 1, dann schreibe ich auf das eine Blatt, das ich mit habe, schreibe 1. Mose 1, Vers 1 und schreibe diesen Gedanken. Dann sagt er noch etwas über Offenbarung 22, dann nehme ich den zweiten Zettel und schreibe Offenbarung 22 und schreibe diesen Gedanken, der da wichtig geworden ist. Und den lege ich mir auch ab. Vielleicht ist das dann nur eine Zeile, das dann draufsteht, aber es ist eine Zeile. Und das tue ich dann, das von Offenbarung 22 tue ich zu Offenbarung 22. Das von 1. Mose 1 kommt zu 1. Mose 1, dann brauche ich das gar nicht mehr abschreiben. Das kommt schon, sobald ich zu Hause bin, kommt es an Ort und Stelle. Und später dann habe ich eine ganze Sammlung von Aussprüchen über 1. Mose 1 und über Offenbarung 22 und über alles dazwischen auch noch. Dann habe ich Sachen gesammelt, die sehr wertvoll sind. Und wenn du mal gebeten wirst, beim nächsten Frauenkreis etwas über 1. Mose 1 zu sagen, nimmst deine Zettel aus 1. Mose 1 und sagst, jetzt habe ich euch einige ganz wichtige Erkenntnisse, die ich weitergeben darf. Ich weiß nicht mal, wer es gesagt hat, aber das ist mir wichtig geworden. Und vielleicht hat man eine eigene auch noch und dann kann man einiges weitergeben. Also ich sage nur, das ist eine ganz gute Methode und macht einen auch dann selber Freude, weiter zu forschen in der Schrift. Und es ist jeder Christ, der forschen darf. Und jeder Christ darf reden und darf weitergeben. Natürlich nicht jeder Christ kann predigen und jeder Christ kann nicht überall reden, sondern der Herr schenkt uns gewisse Zeiten, der Herr schenkt uns gewisse Gelegenheiten, wo wir im persönlichen Gespräch oder in einem Kreis, wo wir was weitergeben dürfen und dann sollen wir das nützen. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Also ich bin nicht fertig geworden. Eigentlich war das jetzt nur der Anfang. Ich sage euch noch meine Überschriften. Das Wort Gottes ernst nehmen und darauf eingehen, auswendig lernen. Die Malis hat damals mit der Elli oder jede für sich, ich weiß nicht, die Malis hat den Jakobusbrief auswendig gelernt mit der Helma damals, als wir jung waren. Da war unser Hirn noch viel frischer. Also wenn ihr jung seid, gut. Jetzt die Briefe in der Bibel auswendig lernen. Ich habe beim Baumann gearbeitet in St. Johann. Ich kann mich genau erinnern, ich habe dort während der Arbeit, war erlaubt, habe ich den Hebräerbrief auswendig gelernt. Ich musste nicht denken bei der Arbeit. Ich habe so stereotype Arbeit. Und ich habe nicht den ganzen Hebräerbrief. Hebräer 1 bis 9 habe ich auswendig gelernt. Ich bin nicht weitergekommen, aber immerhin. Und haben wir gelernt mit einem Bruder den Galaterbrief. Und ein anderes Mal haben wir Römer 1 bis 8 gelernt. Gemeinsam. Und solange das Hirn noch so frisch ist, wenn man jung ist, kann man das noch viel besser auswendig lernen. Das ist ein Schatz, den man nie mehr hergibt. Natürlich kann ich heute nicht mehr jedes Wort auswendig, aber der Epheserbrief, den ich mal gelernt habe, der ist mir noch so präsent. Und man kann ihn, wenn man ihn wiederholt, kommt er sehr schnell wieder. Ja. Das andere lassen wir hier. Anwenden. Was kann ich hier lernen über den Herrn, über Jesus Christus? Was kann ich lernen über mich selbst? Gibt es ein Beispiel, ein Gebot, eine Warnung, eine Verheißung, einen Rat, eine Liste von Dingen, eine Ermutigung, ein Gebet? Ein Bruder hat mir immer gesagt, schreib dir biblische Gebete auf. Du möchtest ja, dass dein Gebetsleben besser wird. Da sagt er, schreib in der Bibel, such dir Gebete, die dir gefallen oder vielleicht sind nur Wendungen da in der Bibel, die dir gefallen. Schreib sie dir auf, sammle Gebete. Zum Beispiel, ich sage euch ein Beispiel. In Philemonbrief heißt es, schreibt der Paulus, die Herzen der Heiligen sind erquickt durch dich, lieber Bruder. Und dann denke ich mir, das ist schön. Da ist ein Mensch, der ist so, dass die Herzen der anderen erquickt sind durch ihn. Jetzt kommt das Gebet, das kann man formulieren. Herr, mach mich zu einem Menschen, durch den die Herzen der Heiligen erquickt werden. Ein Gebet. Das notieren, Gebete sammeln und dann natürlich beten. Aber das ist wichtig, dass man sie mal sammelt. Das sind wichtig, schöne Anliegen. Und man findet sehr viel, wenn man mal sucht. Und wenn man das sich zur Gewohnheit macht. Da wird das Bibellesen so schön und das Gebetsleben wird schön und die Beziehung zu Gott wird schön. Wir lernen, wir wachsen, wir merken, wir sind weiter, als wo wir vor einem Jahr standen. Natürlich haben wir wieder Rückschläge. Ich habe genug Rückschläge. Aber das Schöne ist, ich kann umkehren, kann Buße tun und kann wieder weitermachen. Und der Herr nimmt uns an der Hand und sagt, komm, ich führe dich hinein in den kostbarsten Schatz, der auf dieser Welt zu finden ist, das Wort Gottes.